Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz und Alexander Bublik gewinnen die großen Herrentitel. Markita Vondrousova gewinnt in Berlin, in Nottingham gewinnt bei Kartik Nestner und letzte Woche hat ihren größten Titel Tatjana Maria gefeiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir über die ganzen Turniere sprechen, würde ich gerne eine persönliche Geschichte anbringen und ich weiß, dass es dafür wahrscheinlich eine ganze Menge Druck geben wird und eine ganze Menge negatives Feedback, aber das muss jetzt einfach mal raus, was bei den deutschen Rasenturnieren an Musik von den Stadion-DJs gespielt wird. Das ist jenseits von Gut und Böse. Weißt du, was da heute in Halle gespielt worden ist? Snow Informer. In so einer Stammversion.
Ich kann es nicht mal zuordnen.
Du kannst es nicht mal, du bist zu jung dafür, ne? Das war ein One-Hit-Wonder Anfang der 90er Jahre.
Ja, das habe ich dann wahrscheinlich noch nicht mitbekommen.
Es ist wirklich furchterregend. Manchmal habe ich das Gefühl, da ist an der Soundanlage ist irgendwie die CD stecken geblieben von 1998 und seitdem spielen sie diese Musik. Es ist wirklich ein Diskussionspunkt und ich weiß nicht, wer das regeln kann, aber da wird Musik gespielt, da mache ich mir schon die Ohren zu.
Also du meinst, in der Redaktion von Sky wird dann ganz schnell noch runtergedreht, wenn sie in die Pause gehen, oder was?
Nee, aber es ist in der Werbung dann halt und ich bekomme das dann trotzdem noch mit und es ist zum Fürchten. Aber gestern beim Baseball wurde dann All I Want for Christmas is You gespielt, Mitte Juni. Also es ist vielleicht Stadion-DJ immanent, dass das so ist. Naja, ich wollte mit einem etwas leichteren Thema beginnen, bevor wir allerdings auf die Turniere zu sprechen kommen, die es gab in dieser Woche und wir müssen auf ein Turnier in der letzten Woche dann noch zu sprechen kommen. Aber Philipp, wir können sagen, dass diese Woche hier und auch die letzte Woche hervorragend und so ein sehr unterhaltsames Rasentennis gebracht hat. Ich war sehr, sehr gut unterhalten hier.
Ich meine, es ist dann natürlich irgendwo der Nach- und der Vorteil der Rasensaison. Sie ist wirklich unglaublich kurz und mittlerweile ja schon um einiges länger. Bis vor, wann war es so? 12 Jahren, 13 Jahren,
ja, hat die Rasensaison. Ja, genau. 2 Wochen, ne?
Ja, genau. Und das führt dann dazu, dass wir wirklich alle, ja, also fast alle Topspieler und Topspielerinnen im Einsatz haben. Und das führt dann natürlich auch zu so einer großen Leistungsdichte, wie wir sie zum Beispiel in Berlin hatten. Und das garantiert dann ja fast schon unterhaltsames Tennis und ich würde sagen, so ist es dann auch gewesen.
Ja, also diese Woche hat wirklich erstaunlich gutes Tennis hervorgebracht. Wir werden natürlich gleich über Alexander Bubliks Husarenstreich zum zweiten Mal in Halle sprechen. Wir werden natürlich darüber sprechen, dass Carlos Alcaraz einfach nicht mehr besiegt werden kann. Und wir werden natürlich dann auch noch darüber sprechen, dass Markita Vondrousova ihren ersten Titel seit Wimbledon 2023 gefeiert hat und den gleich wieder auf Rasen. Zuvor müssen wir aber eine Geschichte ansprechen, die letzte Woche passiert ist und uns wäre wahrscheinlich nicht verziehen worden, hätten wir diese Geschichte jetzt nicht nochmal besprochen. Tatjana Maria hat das zum ersten Mal ausgetragene oder die HSBC Championships in London gewonnen. In der ersten Woche der Rasensaison, in der Woche vor dem Londoner Queen's Club des Herrenturniers und bislang war immer das den Herren nur überlassen, im Londoner Queen's Club zu spielen. Und in diesem Jahr gab es zum ersten Mal das Turnier für die Frauen und das hat Tatjana Maria gewonnen nach einem unglaublichen Lauf. Erste Runde Leyla Fernandes 7-6-6-2, zweite Runde dann Karolina Muchova 6-7-7-5-6-1, dann Elena Rybakina 6-4-7-6, Madison Keys 6-3-7-6 und im Finale Amanda Anisimova 6-3-6-4. Was für ein Lauf.
Ja, erinnert mich ein bisschen an, zwei Namen habe ich mir aufgeschrieben, Michel Laudra und Nicolas Mahut, die im Queen's Club auch mal so Dinger hingelegt haben. Eher Kandidaten für die zweite Hälfte der Top 100, manchmal auch außerhalb der Top 100. Und dann sind sie in den Queen's Club gekommen, der damals noch ein bisschen schneller waren und haben halt so einmal im Jahr so ein richtiges Rasenturnier rausgehauen. Und ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass Tatjana Maria das hier gelingen würde. Aber es ist natürlich schon eine schöne Geschichte und es ist der größte Titel. Und vor allem ist er eben hier im Queen's Club passiert. Ich würde schon sagen, eins der Top-Turniere, was wir im Tennis haben. Es ist natürlich ein bisschen bedenklich, wie elitär das Ganze ist. Ja. Auf der anderen Seite, wer will da nicht gewinnen? Und das ist für sie schon eine super Sache, muss man sagen.
Das ist ja so ein bisschen auch Wir haben das letztes Jahr bei Jan-Lennard Struff gesagt in München. Es ist dann so ein bisschen der Preis fürs Lebenswerk, oder? Also sie ist 37 Jahre alt. Sie will noch ein paar Jahre spielen. Sie weiß allerdings nicht, wie lange sie noch auf der Einzeltour wird spielen können. Sie möchte gerne nochmal mit ihrer Tochter Doppel spielen. Aber so einen Titel so spät in der Karriere zu holen, das den größten Titel, das ist schon eine enorme Geschichte. Und ich, wie gesagt, das ist so ein kleines bisschen das fürs Lebenswerk, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem kombiniert natürlich mit dem Halbfinale damals in Wimbledon. Also das zusammen macht aus einer Karriere, die schon nicht schlecht war, eine richtig bemerkenswerte Karriere. Vor allem, wenn man eben guckt, dass sie aus einem limitierten Spiel viel gemacht hat. Und sie hat eine goldene Woche erwischt, das können wir sagen. Sie hat unglaublich gut aufgeschlagen, auch besser als sonst. Und sie hätte auch ausscheiden können gegen Karolina Muchova. Aber sie hat halt eine Spitzenspielerin nach der anderen rausgenommen mit einem jetzt ja schon fast altertümlichen Spiel. Und es passt halt genau auf 2, 3, 4 Wochen im Jahr. Und hier hat sie dann diesen Sahnetag erwischt. Und ich würde eben wirklich sagen, kombiniert mit diesem Wimbledon-Halbfinale damals, ist das so ein richtiges Ausrufezeichen hinter ihrer Karriere.
Aber man kann ja auch mal so sagen, du sagst es 2, 3, 4 Wochen im Jahr. Und wir haben über Bogota dann häufiger schon gesprochen, wo sie zweimal gewonnen hatte. Man kann ja auch mal anfangen, ihr Spiel, und du hast es gesagt, altertümliches Spiel, so ein bisschen dann auch als Skillset zu sehen und zu entdecken, weil Tatjana Maria hat dieses einzigartige Spiel und wie sie vor allen Dingen Jelena Rybakina und Madison Keys sowas von den Zahn gezogen hat mit ihrem Spiel, die so viele Fehler eingestreut hatten, die nicht wussten, wie sie auf den flachen Slice antworten sollten. Gut, den beiden ist ähnlich, dass sie beide sehr groß sind und Powerhitterinnen sind, genauso wie Amanda Anisimova im Finale. Alle drei hatten große Probleme, aber auch Karolina Muchova und Leila Fernandes waren ja nochmal andere Spielerinnen-Typen. Und ich empfinde das, also altertümliches Spiel, ja, und es wird nicht immer funktionieren. Sie hat jetzt heute in der ersten Runde in Bad Homburg gleich auch gegen Leila Fernandes das Rematch quasi wieder verloren. Aber das kann man ja auch mal als Skillset begreifen, was sie dort hat.
Kann man. Es ist allerdings wirklich nur auf bestimmten Untergründen wirksam. Also während du jetzt gerade geredet hast, habe ich mal kurz Tennis Abstract aufgemacht und habe geguckt, wie sieht ihre Karrierebilanz gegen Top-20-Spielerinnen aus. Mhm. Denn alle, die du gerade aufgezählt hast, sind Top-20-Spielerinnen. Die Bilanz steht bei 12-45. 4 der Siege kommen aus Queens, 2 kommen aus dem Wimbledon-Turnier vor 3 Jahren, was ich angesprochen habe. Und wenn man das jetzt abzieht, dann haben wir noch ein Wimbledon-Turnier drin. Also außerhalb vom Rasen sind ihr in ihrer Karriere 5 Siege gegen Top-20-Spielerinnen gelungen. Und das heißt, die Besten sind normalerweise in der Lage, durch ihre Defensive durchzukommen. Und das passt dann natürlich als Skillset wunderbar zum Rasen. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass sie damit permanent Spielerinnen in Gefahr bringt, die höher in der Weltrangliste sind als sie.
Nö. Und ich meine, also wenn es Niederlagen setzt, dann gibt es ja zwischendurch auch wirklich krasse und klare Niederlagen. Ich kann mich an ein Match erinnern, dieses Jahr gegen Victoria Tomova, wo sie 0-6-1-6 verloren hat. Wenn die Gegnerin das Spiel in irgendeiner Weise ausgeguckt hat, dann kann es ja auch sehr schnell gehen für Tatjana Maria. Aber was sie zum Ende ihrer Karriere mit 37 Jahren noch aus ihrem Talent rausholt und aus ihrem Spiel rausholt, das ist einfach bemerkenswert. Sie ist jetzt wieder unter den Top 50 in der Weltrangliste und ich glaube trotzdem, dass in Wimbledon niemand gegen sie in der ersten Runde spielen möchte.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, sie ist damals hochgekommen. Also jetzt haben wir gerade das Berliner Turnier gehabt. Ich erinnere mich noch, als sie in Berlin gespielt hat mit Petkovic, Kerber, Görges. Das war damals so die Generation, die zusammen hochkam. Alle drei anderen jetzt schon ein paar Jährchen oder zumindest ein Jahr im Fall von Kerber, auch mit der Pause dazwischen im Ruhestand. Maria zieht es weiterhin durch. Man muss gucken, ob es wirklich reicht, im Einzel in den Top 100 oder Top 200 zu bleiben, bis ihre Tochter dann auf der Tour ist. Aber es ist ja ein Spiel, was auf dem Doppelkopf zumindest noch für einige Zeit gut funktionieren sollte. Und du hast schon Wimbledon angesprochen. Das wird vielleicht halt auch so ein bisschen das Thema der Sendung. Wir werden einige Spieler und Spielerinnen haben, auf die Top-Spieler jetzt nicht unbedingt treffen wollen in den ersten Runden und erzählt sie sicherlich dazu.
Ja, und da haben wir heute einige tatsächlich noch im Programm, über die wir sprechen müssen. Also, Tatjana Maria hat letzte Woche das Turnier im Londoner Queen's Club gewonnen und da mussten wir natürlich drüber sprechen und mussten natürlich diesen Podcast damit beginnen. In Berlin und in Nottingham wurde in dieser Woche gespielt und die Berlin Tennis Open, die haben in dieser Woche ein wirklich erstaunlich gutes Programm gehabt. Wir haben eigentlich fast alle Topspielerinnen da gehabt. Arina Sabalenka an 1 gesetzt, Coco Gauff an 2. Wir haben Madison Keys dabei gehabt, Jasmine Paolini, Jessica Pegula. Also wirklich die Creme de la Creme des Frauentennis in Berlin und das Turnier an sich insgesamt hat mir großen Spaß gemacht, weil sehr, sehr viele sehr unterhaltsame Matches durchgeführt worden sind. Und ich habe gerade die ganzen gesetzten Spielerinnen vorgestellt, aber wer am Ende das Finale bestritten hat, das waren Markéta Vondroušová und Wang Jingyu. Und Markéta Vondroušová hat das Finale gewonnen mit 7-6 nach einem spektakulären Tiebreak mit 12-10, 4-6 und 6-2. Sie hat ihren ersten Titel seit 2023 gewonnen und dieser Titel war damals das Turnier in Wimbledon. Und sie hat es in diesem Jahr gewonnen mit Siegen über unter anderem Arina Sabalenka, Ons Jabeur vorher. Dann hat sie gegen Diana Schneider gewonnen, ein ganz enges Match. Und in der ersten Runde hat sie Madison Keys aus dem Turnier genommen. Markéta Vondroušová war lange an der Schulter verletzt, hatte eine Schulter-OP letztes Jahr über sich ergehen lassen müssen, war jetzt noch ein paar Monate ausgefallen, hatte die French Open gespielt und das ist eigentlich ihr zweites Turnier nach Verletzung gewesen und das war ein fantastisches Turnier.
Ja, ich habe mir jetzt für beide Finalistinnen aufgeschrieben, natürlich nicht die allergrößten Namen, allerdings zwei Spielerinnen, die mit den Leistungen oder sagen wir diese Leistungen durchgezogen in London in 2 Wochen können noch zum Wimbledon-Sieg führen. Sowohl für Vondroušová als auch für Wong ist ein unterschiedlicher Spielstil. Und Vondroušová hat es auch schon mal geschafft. Damals war es eher eine Überraschung. Und ich würde jetzt in Wimbledon in diesem Jahr auch eher damit rechnen, dass wir vielleicht die Siegerin nicht so gut werden vorhersagen können, dass wir allerdings schon eher eine etablierte Siegerin haben werden. Also jemand, die entweder auf dem Rasen schon einigen Erfolg hatte oder generell viel schon in ihrer Karriere erreicht hat. Das würde ich annehmen, passiert. Und da, wenn Vondroušová das mitspielt, ist sie auf jeden Fall eine derjenigen, die den Titel gewinnen kann. Und man schaut sich das an und das ist jetzt ja auch nicht super spektakulär. Das ist jetzt kein Power-Tennis, mit dem sie irgendwie Gegnerinnen vom Platz schießt. Sie ist allerdings wirklich gut darin, ihren Gegnerinnen erstmal die Stärken zu nehmen. Also eine Sabalenka hat dann auf einmal gegen sie viel größere Probleme beim Aufschlag, als sie gegen andere Spielerinnen hat. Und sie ist in der Lage, wirklich diesen Court zu öffnen. Da kommt ihr dann die Vorhand fast noch mehr, finde ich, zugute als zum Beispiel auf dem Sand, wo die Gegnerin dann ja doch irgendwie noch an den Winkel rankommen. Auf dem Rasen ist dann irgendwann Schluss. Und so setzt sie so aus kleinen Komponenten eine wirkliche Topspielerin zusammen, die schon ein bisschen Enigma ist, weil manchmal ist sie dann für Monate weg, entweder verletzt oder außer Form und dann kommt sie wieder und haut 2, 3 Dinger raus, hat 2 Grand-Slam-Finals, eine Olympia-Silbermedaille hier stehen und keiner wäre überrascht, wenn noch 1, 2 Grand-Slam-Turniere dazukommen. Ich glaube, wir können uns die konstante Top-10-Spielerin abschneiden. Allerdings hat sie wirklich, wo wir schon mal Skillset waren, ein Skillset, um sicherlich nochmal in Wimbledon den Titel in den nächsten Jahren zu holen.
So ein bisschen gleicht sie ja sicher da auch Barbora Krejčíková, ne?
Ja, ist auch kein komplett unähnliches Spiel. Nee. Also beide haben einen wirklich sehr guten Slice, beide sind ziemlich kompetent am Netz, beide sind weder im Aufschlag noch im Rückschlag super spektakulär, aber total solide und können Nadelstiche setzen und beide bringen so eine gewisse Stoik mit, die dann schon zu großen Siegen führen kann.
Lass uns gerade mal über ihr Spiel sprechen, weil das ist ja tatsächlich nicht so häufig gesehen. Sie ist Linkshänderin, sie hat einen guten Aufschlag, keinen sehr guten Aufschlag, aber sie hat einen guten Aufschlag. Vor allen Dingen kann sie dann mit der linken Hand, kann sie gerade auf der Vorteilsseite eine ganze Menge an Schaden anrichten für die Gegnerin. Und du hast es gerade angesprochen, der Vorhand Topspin, der hat so extreme Winkel, dass der Ball dann auf dem Rasen so wegrutscht und dann sehr schwer erreichbar ist für die Gegnerin. Ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Schlag, mit dem sie sich auf dem Rasen von anderen absetzt.
Ja, und ich fand, dazu hat sie in dieser Woche auch noch gut die Linien entlang gespielt, denn das ist es dann ja, wenn sie den Court öffnen kann und dann kriegt sie den wirklich so zurück, wie sie will, dann kriegt sie den auch selber mit der Vorhand dann wirklich die Linie entlang gedrückt und selbiges, und da hilft ihr dann, glaube ich, wirklich auch dieses gute Händchen beim Return. Sie ist, finde ich, auf Hart- und Sandplatz eine gute bis sehr gute Return-Spielerin, aber keine herausragende. Und auf dem Rasen ist sie locker eine Top-3-Return-Spielerin, weil sie halt wirklich gut improvisieren kann. Das haben wir auch häufig von Wimbledon-Champions in der Vergangenheit gesehen. Klassiker ist natürlich Federer, der mit seinem Handgelenk unglaublich viel machen konnte und sonst ja jetzt ehrlicherweise kein herausragender Return-Spieler war, eher ein guter. Auf dem Rasen wurde er dann auf einmal viel besser. Bei Wondruschewa ist es ein bisschen ähnlich. Und es ist schon so, dass sie eher eine ist für die natürlichen Courts, also für die natürlichen Belege, klassisch eben French Open Finale, Wimbledon gewonnen, traue ja auch Masters Titel auf Sand zu und würde fast vermuten, dass wir hier immer so ihre paar richtig guten Monate erleben werden. Und jetzt bin ich total gespannt, wenn sie nach Wimbledon kommt. Wie geht sie diesmal mit dem Druck um? Letztes Jahr als Titelverteidigung ist sie relativ sang- und klanglos in der ersten Runde raus. Und was passiert jetzt? Kann sie damit umgehen, auf einmal die Geheimfavoritin zu sein? Oder ist ihr das ein bisschen unheimlich? Wird total spannend. Und wo landet sie natürlich in der Auslosung?
Genau, das ist ja die Frage. Wo landet sie in der Auslosung? Sie ist jetzt nächste Woche die Nummer 9, Nummer 73 der Weltrangliste. Sie war aus den Top 100 rausgefallen und ist jetzt wieder 91 Plätze gestiegen in der Weltrangliste und wird ja ab nächster Woche dann wieder die 73 sein. Sie war im Hauptfeld, beziehungsweise sie muss nicht in die Quali bei den beim Turnier in Wimbledon, weil sie später rausgefallen ist als die Entry-List rausgegeben worden ist. Und trotzdem muss man nächste Woche drauf schauen, wo landet Markéta Vondrousova in der Auslosung. Es kann zum Beispiel Arina Sabalenka wieder sein. Es könnte auch Madison Keys sein, die auf dem Rasen von dir sicherlich wieder, egal wie die Auslosung aussieht, ins Halbfinale gesetzt wird. Aber da könnte es in der ersten Runde dann schnell wieder vorbei sein. Und das haben wir mit allen, die wir heute eigentlich so als Überraschungsnamen haben.
Ja, gleich reden wir noch über Wang Xingyu.
Da wollte ich jetzt als nächstes. Ja, genau. Wollte ich jetzt als nächstes sprechen. Wang Xingyu ist auch eine Überraschungsspielerin gewesen, aber die hat sich so ein bisschen in die Herzen der Zuschauerinnen hier gespielt, weil die enorm gutes Tennis gespielt hat. Erste Runde gegen Daria Kasatkina, 6-3, 6-2. Dann gegen Coco Gauff, die ihr erstes Match auf Rasen bestritten hat, 6-3, 6-3. Paula Badosa musste nach dem ersten Satz aufgeben, wegen Hüftbeschwerden. Ludmila Samsonova, eine Spielerin, die nun wirklich weiß, wie auf dem Rasen in Berlin gespielt wird, 6-4, 6-1. Und dann hat sie nur knapp gegen Vondrousova verloren. Das hätte sie gewinnen können. Vor allen Dingen der erste Satz, in dem sie sehr viele Satzbälle hatte. 6-2 hatte sie im ersten Satz geführt im Tiebreak und konnte den Satz nicht nach Hause bringen. Sie hätte den Titel gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Wird hier als Finalistin nach Hause gehen, ist knapp nicht gesetzt beim Turnier in Wimbledon. Aber das war eine Woche, in der sie wirklich auf sich hat aufhorchen lassen.
Ja, es war auch für sie eine außergewöhnliche Woche. Das muss man schon sagen. Sie hat so gut serviert wie noch nie in ihrer Karriere über so einen, vor allem so ein Turnier hinweg und so ein wichtiges Turnier hinweg. Hat vor dem Finale hinter dem ersten Aufschlag 82% der Punkte gewonnen. Mag sich vielleicht nicht viel anhören, ist aber glatte 8% vor Rybakina, die tourführend damit ist und ist in so Dimensionen, was irgendwie so die Sinner aus dieser Welt raushauen. Und es war ja auch ein total cleanes Spiel, was ihr präsentiert hat. Gut bewegt, schnelle, flache Bälle, die Linien entlang, guter erster Aufschlag und das war überragend und dann kommt sie halt ins Finale und ich hatte schon darüber gesprochen, was Vondrousova so mit den anderen gemacht hat und auf einmal gewinnt sie hinter dem ersten Aufschlag nur noch 67 statt 82% und diese 15% machen dann am Ende den Unterschied und das ist dann Vondrousova, die das nicht so offensichtlich und nicht so spektakulär macht, aber halt dann immer wieder richtig gut im Zähneziehen ist und Wang, muss man sagen, ist in so einen Lauf geraten, schon aus der Quali raus, wo sie ja in der letzten Quali-Runde Jabeur geschlagen hat und dann wirklich einmal hier durchgezogen hat und ich bin total gespannt, ob sie das jetzt in Wimbledon auch so hinbekommt, ob das hier jetzt vielleicht ein bisschen eine Eintagsfliege war. Das Talent war eigentlich immer da, hat jetzt aber noch nie so richtig durchgezogen wie hier. Also finde ich noch ein bisschen oder finde ich interessant, was da jetzt passiert. Für mich ist Vondrousova da jetzt schon klarer und gesetzter und für mich irgendwie der Weg, wie es klappen könnte, schon irgendwie klarer gesetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Wang das auch gelingt dann nächste Woche.
Mir, also für mich ich muss sagen, dass sie meine Entdeckung dieser Runde war oder dieses Turniers war, weil so habe ich sie dann auch noch nicht gesehen und sie ist ja nicht so so selten, beziehungsweise sie ist ja schon ein bisschen länger auf der Tour und ich fand diese Rolle oder diese dieses Turnier besonders bemerkenswert, weil sie mit einer Selbstverständlichkeit daran gegangen ist. Sie hat letztes Jahr in Wuhan das Halbfinale erreicht, als sie damals Alexandrova und Jessica Pegula besiegt hat. Sie hat immer mal wieder solche Turniere. Wimbledon letztes Jahr hat sie das Achtelfinale erreicht, hat dann gegen Elina Svitolina verloren. Sie scheint es noch nicht konstant unterzubringen, aber sie scheint immer wieder für solche Ergebnisse gut zu sein. Und das ist etwas, wo ich dann sage, wenn sie das konstant bringt, ist sie für mich eine klare Top 15, Top 10 Spielerin.
Ja, also ich würde tippen, dass sie schon bei den Resultaten, die sie bisher hatte, eine ist, die Plätze mag, wo der Ball nicht so hoch abspringt. Und das kann man ja immer noch über den Rasen sagen. Er ist bei weitem nicht mehr so schnell wie in den 90ern und er war vermutlich auch vor 15 Jahren noch ein bisschen schneller. Allerdings springt der Ball immer noch nicht so hoch ab und es begünstigt bestimmte Spieler und Spielerinnen und sie gehört dazu. Und Wuhan ist vermutlich einer der zwei, drei schnellsten Hardcourts auf der Tour. Also auch das würde Sinn machen und da geht der Ball auch nicht sonderlich hoch. Also ich glaube, das liegt ihr schon, wenn sie so dieses schnelle Tennis spielen kann. Und sie hat bisher auf Sand noch nie so richtig einen rausgehauen. Aber es reicht ja, wenn man auf eine Art von Belag wirklich zur Weltspitze gehört, um sich zum Beispiel in den Top 20 zu etablieren. Jetzt gucken wir mal wie es läuft, weil jetzt werden die Augen auf jeden Fall auf sie gerichtet sein in Wimbledon. Wo landet sie im Draw? Wie schlägt sie sich? Da wäre ja eine dritte, vierte Runde schon fast eine Enttäuschung. Also wir gucken mal, wie das jetzt bei ihr läuft in Wimbledon.
Die Erwartungshaltung bei solchen Rasen, in solchen Rasensaisons wächst natürlich exponentiell zur Länge oder zur Kürze dieser Saison.
Ja, weil wenn man mal überlegt, wir haben jetzt jemanden, der ein bester Belag ist, der Sand. Die hat 3, 4, 5 Turniere, um das umzusetzen.
Ja,
und
genau.
Ganz kurz, er schwenkt den Herren rüber. Wir haben Kaspar Ruud jetzt nicht die geilste Saison, hat einen Tausender gewonnen. Ich würde sagen, damit trotzdem eine gute Sandplatzsaison gehabt. Ja, das ist halt auf dem Rasen nicht möglich. Klar, ein Finale jetzt auf dem 500er, aber jetzt hat sie noch eine goldene Chance, um wirklich für das große Ausrufezeichen zu sorgen. Und ansonsten geht's halt ins nächste Jahr. Aber ich finde, das ist dann wirklich diejenigen, die sich auf dem Rasen etablieren, die sind dann ja auch häufig über Jahre wirklich gut. Und von daher, wenn es einmal klappt, dann klappt es meistens auch über längere Zeit auf dem Rasen.
Also Markita Vondrousova hat gegen Wang Jingyu heute gewonnen mit 7-6, 4-6 und 6-2. Das war ein ganz, ganz tolles Match, das müssen wir einfach mal so sagen. Es war ein sehr gutes Rasenturnier und ein sehr gutes Rasenergebnis für beide. Natürlich für Markita Vondrousova mit dem Titel. Das Match der Woche haben allerdings nicht die beiden gespielt, das haben Arina Sabalenka und Elena Rybakina gespielt. Arina Sabalenka hatte auch 4 Matchbälle abzuwehren im dritten Satz und gewann gegen Elena Rybakina mit 7-6, 3-6, 7-6, 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes. Das war ein Match, wenn ich das im Wimbledon-Finale sehen wollen würde, ich würde mich nicht beschweren.
Ich bin noch ein bisschen skeptisch, dass wir es zu sehen bekommen, aber es war schon, finde ich, vor allem von Rybakina beeindruckend. Sie wird sich natürlich grämen über diese Matchbälle und sie wird sich vor allem über den ersten grämen, der halt am Netz einfach hängen geblieben ist von Sabalenka. Das war so ein Netzroller, der dann quasi tot war, als er auf der anderen Seite aufgekommen ist. Und ich frage mich, was da passiert wäre, wär die Situation nicht so gelaufen. Und generell ist ja bei Rybakina so, sie spielt sehr gut teilweise in diesem Jahr, aber gegen die Großen gelingen ihr im Moment nicht die Siege. Und Sabalenka hat in dieser Woche gar nicht so gut gespielt, hat ziemlich schwach retourniert, aber hat sich dann hier eben doch durch das Match irgendwie noch so durchgewieselt, bis sie dann auseinandergenommen wurde von Vondrousova. Und daher finde ich auch, es war ein Top-Match und trotzdem gehen beide mit so ein paar Fragezeichen nach Wimbledon. Wie schaut es jetzt wirklich aus? Also ich meine, wir können generell sagen, es ist ein relativ offenes Feld bei den Damen und bei den Herren, abseits der Top 2, Top 3 natürlich auch. Also mir scheint viel möglich in Wimbledon, wobei ich immer auf diejenigen tippen würde, die schon ein bisschen Erfahrung in Wimbledon haben.
Prinzipiell einigen wir uns immer dann wieder auf die gleichen Namen, ne? Das ist am Ende.
Naja, es wird schon spannend jetzt mal, wie ist die Auslosung bei den Damen?
Ja klar,
also natürlich. Wer landet wo? Vielleicht haben wir es bei den French Open, dass eine Hälfte wirklich wieder total die Substanz hat und die andere nicht. Das kann passieren, aber ich glaube nicht, dass es mehr als 10 Spielerinnen oder so gibt, die in diesem Jahr Wimbledon gewinnen können. Und Rybakina und Sabalenka fallen beide in die Gruppe rein.
Sabalenka hatte ihr erstes Turnier hier gespielt, nachdem sie bei den French Open das Finale verloren hatte, gegen Rebecca Masarova in der ersten Runde gewonnen und dann, wie gesagt, dieses Match gegen Elena Rybakina im Halbfinale gegen Markéta Vondrousova verloren. Lass uns noch über ein, zwei andere Namen sprechen, über auch Ludmila Samsonova. Die hat hier mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie auch vielleicht nicht zu den Top 10 Favoritinnen gehört, aber vielleicht sogar Nummer 11 oder Nummer 12 sein könnte. Weil wie sie hier in dieser Woche gespielt hat, das war bemerkenswert. Das Match der Woche war Sabalenka gegen Rybakina, hätte aber auch Naomi Osaka gegen Samsonova sein können. 3-6, 7-6, 6-4 am Ende für Samsonova. Dann über drei Stunden gegen Jessica Pegula. 6-7, 7-5, 7-6. Und dann 6-1, 6-1 gegen Amanda Anisimova, das bis sie dann gegen Wang Jingyu verloren hat. Das war eine beeindruckende Woche trotzdem von Samsonova.
Ja, und sie hat ja auch exakt die Art von Spiel für den Rasen. Hat ja auch schon mal in Berlin damals gewonnen, genau. Dann im Anschluss vierte Runde, meine ich, noch in Wimbledon gemacht. Seit Jahren warten alle auf den größeren Durchbruch und ich glaube, wir können uns alle so ein bisschen darauf einigen, das Schlagtalent ist enorm, der erste Aufschlag ist richtig gut. Wenn man allerdings ein bisschen näher reinguckt, dann sieht man, der Return fällt schon ab im Vergleich zur absoluten Spitze und sie hat zum Beispiel nicht wirklich Chancen gegen das Serve von Wonga. Da hat sie es dann nicht geschafft, wirklich substanziell was entgegenzusetzen, was dann bei Vondrousova total anders war. Und ich würde sagen, das ist dann schon einer der Gründe, dass wenn sie die Quote nicht so reinbekommt, dann kann sie sich weder auf Aufschlag noch auf Return so richtig verlassen, muss dann wirklich nur über das durchaus risikoreiche Grundlinienspiel gehen. Und so würde ich mir erklären, dass sie immer wieder Hochs und Tiefs hat. Und ist natürlich möglich, dass sie sich wirklich mal mit so einer Saison irgendwo zwischen 10 und 15 etabliert. Ich glaube nicht mehr, dass sie die Höhen erreicht, von denen ich mal dachte, dass sie die schaffen könnte, irgendwie so Richtung Top 5. Aber ich finde, es ist schon sehr unterhaltsames Tennis, das sie spielt.
Also Ludmila Samsonova war auch im Halbfinale ausgeschieden. Anja Börl, über die können wir gerade noch sprechen, die ist durch die Quali gegangen, hat dann gegen Wang Jingyu verloren, ist dann als Lucky Loserin reingekommen, hat dann gegen Caroline Dollard gewonnen und dann gegen Jasmine Paolini so ein bisschen die Oldschool Jabeur gezeigt. Und dann wurde sie von Markéta Vondrousova relativ stark auseinandergenommen. 4-6-1-6 hieß es am Ende. Jabeur hadert immer noch damit, dass sie sich vielleicht nicht zu 100% richtig bewegen kann, dass sie vielleicht noch nicht wieder Vertrauen hat in ihren Körper. Sie hat in Ansätzen gezeigt, unter anderem beim Match gegen Paolini, zu was sie nach wie vor in der Lage ist. Ich würde sie jetzt nicht auf den dritten Finaleinzug in Wimbledon tippen. Ich hoffe nur, dass sie wieder alte Form erreichen kann, weil das ist einfach sehr sehenswertes Tennis nach wie vor.
Ja, wir haben in den Hochphasen ja auch immer darüber geredet, dass sie sehr abhängig ist vom ersten Aufschlag. Und das war dann auch das Erste, wo ich jetzt eine Woche drauf geguckt habe. Erstmal in Runden super gelaufen, 76-83% hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Das waren so die Quoten, als sie Wimbledon-Finale erreicht hat und Top-3-Spielerin in der Welt war. Dann ging Vondrousova war es nur noch 58% erste gewonnene Punkte. Und man denkt bei ihr zuerst an dieses variantenreiche Spiel und alles, was sie im Angebot hat. Und das ist beeindruckend, das ist aber nicht der Unterschied. Sondern der Unterschied ist dieser flache erste Aufschlag, der für Gegnerinnen super gefährlich ist, mit dem sie schnelle Angriffe vorbereitet und dann spielt sie halt so ein bisschen schwindelig, entweder beim Aufschlag der Gegnerin oder hinter ihrem eigenen zweiten Aufschlag, aber sie braucht diesen ersten, dann ist sie eine Top-5-Spielerin und der ist nicht mehr gekommen im letzten Jahr. Und hier war jetzt für zwei Matches da und für eins nicht und da war sie dann wieder relativ chancenlos und ich vermute, es hängt so ein bisschen davon ab. Auch in Wimbledon kommt der erste, kann sie nochmal einen Überraschungslauf setzen, legt sie so ein Match hin wie gegen Vondrousova, dann ist es vermutlich doch recht schnell vorbei.
Und Jabeur hier im Viertelfinale ausgeschieden. Das Turnier hat am Ende Markéta Vondrousova gewonnen. Im Finale gegen
eine können wir natürlich noch ganz kurz erwähnen. Coco Gauff.
Ja, Entschuldigung. Oh ja, Coco Gauff.
War da, hat kurz gespielt, ist ausgeschieden, hat glaube ich keine 40% ersten Aufschlag reinbekommen, keine Chance gegen Wong gehabt. Wahrscheinlich auch in Wimbledon nicht unter den Top 10 Favoritinnen auf den Titel. Und ja, vielleicht gelingt ihr nochmal ein so toller Lauf wie damals, aber ich würde sagen, mit ihrem Spiel gehört sie im Moment nicht zur absoluten Spitze auf dem Rasen.
Aber sie wird trotzdem mit dem europäischen Frühling ganz so zufrieden sein, gehe ich mal von.
Oh, 100%. Und auch gar nicht negativ gemeint. Und vielleicht gelingt es ihr ja irgendwie nochmal auf dem Rasen was zu finden, aber sie hat genau die Art von Spiel, es fehlt ein bisschen an der Effizienz und es ja, an der Effizienz und vielleicht auch an der Lust auf die Offensive, um wirklich jetzt vor Wimbledon als große Favoritin zu gelten. Sie kann natürlich irgendwas in sich entdecken und es dann schaffen, aber es kann auch sein, dass sie letztes Jahr irgendwo in der dritten, vierten Runde rausgeht und trotzdem mit super gutem Gefühl in die USA fährt und da dann auf den Hartplätzen auf jeden Fall wieder um die Titel mitspielt.
Wer auch nicht gesetzt sein wird, und das ist ganz knapp, wie sie es verpasst hat, ist McCartney Kessler. Die hat in Nottingham in dieser Woche gewonnen, ein 250er-Turnier, ein WTA 250, was nicht ganz so Beachtung gefunden hat, weil das WTA 500 in Berlin einfach alles überstrahlt hat. Aber McCartney Kessler hat ihren dritten Titel ihrer Karriere gewonnen und vor allen Dingen den dritten Titel innerhalb der letzten 10 Monate. Sie hat letztes Jahr in Cleveland gewonnen, im Finale gegen Beatrice Hallertmeier. Dann hat sie in Hobart gewonnen in diesem Jahr. Und jetzt hat sie in der ersten Runde die an 1 gesetzte Hallertmeier besiegt. Und dann ist sie durchgecruised gegen Lin Zhu, gegen Katie Bolter, gegen Rebecca Schramkova im Halbfinale und im Finale gegen Diana Jastremska. 6-4, 7-5. Ich habe sie vor 2 Jahren bei den US Open in der Quali das erste Mal gesehen und habe damals schon gedacht, sie hat enorme Power, wenn sie sich richtig gut stellt, weil sie sehr groß ist. Ob sie es immer hinbekommen wird, habe ich gedacht, weiß ich nicht. Sie ist jetzt schon unter den Top 35 und beweist, dass sie wahrscheinlich zur erweiterten Weltspitze dazugezählt werden kann.
Ja, und vor allem sich in so einem Turnier durchzusetzen. Also am Ende hatten wir im Halbfinale 4 Spielerinnen, die waren zwischen 22 und 33 im Race, die sind alle auf Augenhöhe unterwegs, alle haben eine gute Saison gehabt, alle konnten realistisch erwarten, den Titel zu holen. Und sie war diejenige, die sich dann doch relativ klar in diesem Viererfeld durchgesetzt hat. Und das spricht ja für sie und das spricht eben dafür, dass diese 2 Titel zuvor jetzt auch nicht irgendwie totaler Zufall waren, sondern dass sich da schon was ergibt. Und ich weiß nicht, wie weit es für sie nach oben gehen kann, weil ihr Spiel natürlich schon ein bisschen risikoreich ist. Es erinnert mich vielleicht auch einfach von ihrem Aussehen her so ein bisschen an Alison Risk. Und die ist ja auf dem Rasen auch immer sehr erfolgreich gewesen und hat bei 250 an den einen oder anderen großen Erfolg gefeiert, war mal knapp in den Top 20 drin. Traue ich ihr auch alles zu, war ja auch auf dem College, ist nicht mehr super jung, kommt jetzt also so ein bisschen in den Höhepunkt ihrer Karriere und wäre ich jetzt auch nicht überrascht, wenn sie am Ende irgendwie 10 250er Titel stehen hätte, wenn sie dann irgendwann aufhört.
Auch hier das Turnier, die 4 Top-Gesetzten waren relativ früh ausgeschieden. Hallertmeier in der ersten Runde, Putintseva in der zweiten Runde gegen Rebecca Schramkova, die an 3 gesetzte Elise Mertens war gar nicht erst angetreten. Olga Danilovic ist in der ersten Runde ausgeschieden und Clara Tauson im Viertelfinale gegen Magdalena. Das war ein Turnier, was sehr auf Augenhöhe geführt worden ist. Du hast mir vorhin gesagt, im Halbfinale alle 4 Spielerinnen hatten eine Chance von ungefähr 25%, das Turnier zu gewinnen.
Genau, Tennis Abstract berechnet das quasi immer für jede Runde anhand des ELOs und alle waren so zwischen 18% und 26% und so fühlt sich das ja auch an. Also Kessler, Jastremska, Schramkova, Linette, das ist vom Spielstil keine ähnlichen Spielerinnen, aber von dem, was sie erreichen können, wahrscheinlich schon. Alle irgendwie so zwischen 30 und 50 in der Weltrangliste unterwegs. Die eine kommt total über die Power, ist aber nicht super konstant, wie Jastremska. Schramkova hat einen tollen ersten Aufschlag. Linette ist eine super Athletin. Kessler haben wir gerade drüber gesprochen. Und das ist so ein bisschen der Mittelbau der WTA. Und da würde ich sagen, haben sie in Nottingham eigentlich ein ziemlich gutes Turnier erwischt. Ich bin mir sicher, sie hätten gerne Petra Kvitova wirklich antreten gehabt und Tatjana Maria auch. Beide haben rausgezogen. Aber wenn man jetzt mal abseits der Namen guckt, dann eben haben sie ein ausgeglichenes, gutes Turnier bekommen mit Spielerinnen, die durchaus für Aufmerksamkeit auch in Wimbledon werden sorgen können.
Apropos Wimbledon und apropos Petra Kvitova. Da haben wir noch ein paar News. Petra Kvitova hat ihr Karriereende angekündigt. Sie hat gesagt, dass die US Open das letzte Turnier ihrer Karriere sein werden. Ich habe mehr erreicht, als ich mir je hätte vorstellen können und bin äußerst dankbar für alles, was mir das Tennis im Laufe der Jahre gegeben hat. Ohne diesen wunderschönen Sport und alles, was er mir auf und neben dem Platz gegeben hat, wäre ich nie die ich heute bin. Es sei für sie ein glücklicher Moment. Wimbledon 2011, 2014 gewonnen. Den Fed Cup hat sie gefühlt 15 Mal gewonnen mit Tschechien. Sie ist auch dadurch in Anführungsstrichen bekannt geworden, dass sie vor ein paar Jahren ein Attentat knapp überlebt hat und mit großen Schäden an der Hand, dass sie überhaupt wieder spielen konnte, ist ein kleines Wunder. Sie tritt jetzt zurück, tritt jetzt nach den US Open zurück und die Frage ist dann ja auch immer, ist das eine Hall of Fame Karriere? Und da sage ich, ist auf jeden Fall eine. Hall of Fame-Karriere.
Würde ich auch sagen. Wir haben Hall of Fame vor allem definiert, als man kann sich die Jahre nicht ohne XY vorstellen. Dann würde ich sagen, hat sie das Narrativ im Damen-Tennis vor ein paar Jahren mitbestimmt, war auch mal ganz knapp an der Nummer 1 dran, war auf allen Belegen erfolgreich, hat lange in der Spitze mitgehalten, hat tausender Turniere gewonnen, hat eine, würde ich sagen, vergleichbare Karriere wie Angelique Kerber hingelegt, vielleicht ein bisschen mehr Breite oder Substanz in der Breite hingelegt, weniger große Erfolge gehabt als Kerber, aber für mich total vergleichbar. Und es ist natürlich krass, dass der Let's Women-Titel schon so lange her ist. Jetzt kann man ja nur wünschen, dass sie nochmal irgendwie den Center Court bekommt und oder 2, 3, 4 Runden in Wimbledon gewinnt. Ich vermute von dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, dass schwer werden könnte, aber hey, vielleicht erwischt sie irgendwie nochmal so einen Sahnetag und kriegt da mal ein großes Match.
2011 war ihr großes Jahr. Brisbane gewonnen, damals dann Paris Indoor, WTA Premier Turnier gegen Kim Clijsters. Im Mai hat sie Madrid gewonnen zum ersten Mal gegen Victoria Azarenka, dann Wimbledon gegen Maria Sharapova im Finale, dann Linz gegen Dominika Sibulkova und im Oktober dann noch in Istanbul die WTA Tour Championships. Das war ihr damals ihr großes Jahr, da war sie kurz vor der Nummer 1. Das war halt auch das Jahr, in dem dann auch eine Spielerin wie Serena Williams nach wie vor extrem gut war und deswegen war für sie nicht viel zu holen. Aber insgesamt hat sie 31 Titel auf der WTA Tour geholt, 2 Grand Slams davon. Und jetzt muss ich noch einmal gerade gucken, den Fed Cup hat sie gewonnen. 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 und 2018.
Ja, also ich würde sagen, eine Olympiamedaille hat sie, glaube ich, auch, ne? 2016 hat sie Bronze gewonnen.
Olympische Medaillen, Bronze Rio de Janeiro 2016, ja.
Ja, ich glaube, die Hall of Fame-Karriere ist eingetütet.
Aber diese Fed Cup-Jahre in den 10er-Jahren mit Tschechien, naja, es ist schon eine ganz, ganz große Generation, die da gespielt hat aus Tschechien. Eine Nachricht haben wir noch hier von den Frauen und das ist der Billie Jean King Cup. Dort wurden die Playoffs bekannt gegeben. Die werden vom 14. bis zum 16. November ausgetragen. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gruppen. Jeweils Dreiergruppen und die beste Nation oder die Siegernation dieser jeweiligen Gruppe qualifiziert sich dann für die Weltgruppe im Billie Jean King Cup 2026. Deutschland ist dabei, dadurch, dass sie im Februar in Den Haag nicht gewonnen haben, die Gruppe. Sie sind in der Gruppe F, zusammen mit Belgien und der Türkei. Und sie haben sich als Hostnation beworben. Sie sind auch als Hostnation genommen worden. Und man spielt jetzt in Ismaning. Ismaning war in den letzten Jahren Challenger-Standort und auch im letzten Jahr ein ITF-Turnierstandort der Frauen. Ist eine kleine Halle, aber es passen, ich würde jetzt mal sagen, 1000 Leute rein. Und das wird vom 14. bis 16. November Belgien und Türkei dann beheimaten und die deutsche Mannschaft. Und sollte Belgien mit der besten Truppe antreten, also mit Elise Mertens und Reet Minnen, dann sind die Deutschen wahrscheinlich nur Außenseiter. Ansonsten ist es eine Gruppe, die relativ auf Augenhöhe geführt wird, oder?
Ja, und das erste, was mir natürlich aufgefallen ist, nach Ismaning gelegt, also quasi für dich als Heimspiel.
Ah, super.
War der Grund, oder?
Natürlich, natürlich. Ja. Das war der einzige Grund.
Also in der Pressemitteilung, meine ich, vom DTB stand auch 15, sie bauen irgendwie eine mobile Tribüne für 1500 hin. Also Tickets soll es bald geben. Ist sicherlich eine unterhaltsame Sache, gerade wenn man in Bayern wohnt. Und ich würde auch gerade zwischen Belgien und Deutschland Augenhöhe erwarten. Und ich nehme auch an, dass, obwohl Elise Mertens hat in der Vergangenheit nicht immer Fed Cup gespielt, aber ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn sie es jetzt machen würde. Also offene Geschichte. Normalerweise haben allerdings die deutschen Damen ganz gute Form hinten raus. Also ich würde mal sagen, im Moment leichte Favoritenstellung für Deutschland vor Belgien, vor der Türkei. Aber hey, es sind noch so viele Monate, warten wir mal ab.
Ja, und es wird ein Hartplatz dort verlegt werden, ein temporärer Hartplatz. Das ITF-Turnier und die Challenger-Turniere wurden ja in den letzten Jahren auf Teppich ausgetragen und es wird hier auf Hartplatz gespielt werden, also auf einem ganz normalen Hartplatz. Wie gesagt, 14. bis 16.11. in Ismaning, das ist eine schöne kleine Anlage. Wenn ihr in der Nähe seid, dann kommt das mal vorbei, weil das ist so nah kommt ihr den Spielerinnen eher selten wie da in Ismaning. Also, eine Gruppe muss ich gerade noch erzählen, die Gruppe E. Die findet in Australien, in Hobart statt. Australien, Brasilien und Portugal. Zum Ende der Saison schön nochmal nach Australien gondeln. Vielleicht kann man die Vorbereitung
vielleicht davon. Immerhin können sie alle dann direkt die Malediven durchfliegen. Wir wissen ja
oder so.
Ja. Machen die meisten Tennisspieler und Spielerinnen dann, oder?
Wahrscheinlich, ja. Da kann man einen Direktflug dann buchen. Naja. Das war's mit den Geschichten zu den Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die haben letzte Woche in London und in Halle gespielt. In London hat Carlos Alcaraz bewiesen, dass er nach wie vor der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Und in Halle hat Alexander Bublik das Unmögliche zum zweiten Mal möglich gemacht. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
In Halle und in London wurde gespielt in dieser Woche. Es ist die große Woche der Herrenvorbereitungen, die beiden 500er-Turniere in London und in Halle. Und in Halle wurde in dieser Woche gespielt mit Jannik Sinner und Alexander Zverev als Topgesetzten. Aber wer gewinnt das Turnier? Alexander Bublik. Bublik hat sich hier wieder in einen absoluten Rausch gespielt. Er hat in der ersten Runde gegen Alexander Müller gewonnen. Dann gab es das Rematch aus den French Open. Dieses Mal hat Bublik gewonnen. 3-6, 6-3, 6-4. Was ihn dazu veranlasste, hinterher auf Instagram bekannt zu geben, guys, I got him. Das war ja bei den French Open so, als er gesagt hatte oder geschrieben hatte, I almost got him, guys. Und jetzt hat er ihn gehabt. Dann Thomas Machatsch besiegt 7-6, 6-3. Karen Khachanov, ganz enge Kiste. 4-6, 7, 6, 6, 4. Und im Finale gegen Daniil Medvedev 6-3, 7, 6. Es ist sein zweiter Titel in Halle. Es ist sein zweiter 500er Titel. Er wird gesetzt sein nächste Woche in Wimbledon. Und da werden sicherlich auch einige von den gesetzten Spielerinnen und Spielern aufgeatmet haben, dass sie ihn nicht in den ersten zwei Runden bekommen können.
Na, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich fast so wertvoll ist der Sieg über Sinner gewesen. Über den kann man gleich nochmal dann separat sprechen. Ich fand allerdings auch ein tolles Turnier. Hat er schon vor dem French Open so ein, zwei, drei ganz gute Wochen gehabt. Dann French Open bekehren rausgehauen. Und jetzt könnte man ja fast annehmen, dass er in Wimbledon auch sehr weit kommen sollte. Und ich meine, vielleicht gibt er uns hier noch den Matteo Berrettini und zieht irgendwie ins Finale ein. Ich glaube es noch nicht ganz, aber es war schon ziemlich beeindruckend, was er da hingelegt hat. Er hätte das gegen Khachanov verlieren können. Also ich glaube, hätte Khachanov den Passierball da bei 5-5 im Tiebreak des zweiten reinbekommen, dann denke ich, wäre das an Khachanov gegangen. Aber davon ab war das schon eine arg souveräne und teils herausragende Leistung, die er da gebracht hat.
Wir haben ja bei den French Open sehr, sehr häufig über ihn gesprochen und dann über seinen Arbeitsethos. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, weil wir haben damals schon darüber gesprochen. Er hat gesagt, Leute, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, um in diese Position zu kommen. Macht euch bitte nichts vor. Das mache ich nicht nur, weil ich ein bisschen Talent dafür habe, sondern ich habe dafür gearbeitet. Aber werde ich durch eine Verletzung durchtrainieren? Niemals. Werde ich in irgendeiner Weise alles auf mich nehmen, damit ich am Ende des Tages vielleicht Top 10 spiele, aber meinen Körper dabei ruiniert habe? Niemals. Aber mit dieser Art und Weise von Spiel und mit diesem Spiel und mit dieser Arbeitseinstellung und mit dieser anscheinend auch neu gefundenen Lockerheit spielt sich Bublik hier wirklich, wirklich enorm nach vorne und vor allen Dingen ist er ein absoluter Publikumsliebling jetzt hier auch in Halle geworden. Also er gewinnt jetzt zum zweiten Mal, das vergessen die Ostwestfalen ja auch nicht. Das ist schon eine große Nummer.
Du meinst denn einmal im Jahr was passiert oder was?
Moment mal, so nicht.
So nicht, okay.
Er sucht aber bestimmt schon eine Wohnung in Bielefeld.
Ja, oder auf der, wie heißt sie, Roger Federer Allee, Roger genau. Federer Straße. Ja. Ja, ne? Ja, und wir dürfen ihn natürlich nie vergessen, er ist einer der besseren Aufschläger. Wahrscheinlich Top 5 auf der Tour, müsste ich jetzt nachgucken, würde ich aber mal denken und war teilweise natürlich auch wieder überragend und sowas erlaubt dann natürlich auch ein eher eigenes Spiel durchzuziehen, eben die ganzen Stopp-Bälle, das Improvisierte, das große Risiko, was er ja auch gerade gegen Sinner immer wieder gegangen ist, das lässt sich alles einfacher machen, wenn es mit dem ersten Aufschlag passt und im Moment scheint er halt dann wirklich auch extra motiviert zu sein, also hat jetzt tolle 6-7 Wochen hingelegt und ich bin super gespannt, wie er jetzt mit dieser Rolle in Wimbledon umgeht, weil knapp in die Setzliste reingekommen, heißt allerdings auch, in der dritten Runde geht es gegen einen Top-8-Spieler und dann werden wir wahrscheinlich sehen, wie es wirklich um ihn steht.
Daniil Medvedev hat gesagt, er drücke Bublik die Daumen, dass der gegen Sinner oder gegen Alcaraz in der dritten Runde gelost wird.
Ich vermute, das würde der nicht gewinnen, aber...
Glaube ich auch nicht.
Wer weiß.
Ich glaube auch, dass er ein Duell gegen Carlos Alcaraz relativ klar verlieren würde, weil Carlos Alcaraz kann erstens mit dieser Kreativität sehr gut umgehen und zweitens packt er kreativitätstechnisch noch einen drauf. Und ich glaube, das wäre dann zu viel für Alexander Bublik, vor allen Dingen über Best of Five.
Aha. Und wir sprechen gleich noch drüber, weil seit dieser Woche ist Alcaraz auf einmal auch ein herausragender Aufschläger. Also, ne, würde Bublik selbst da Gefahr haben.
Lass uns über das Match gegen Jannik Sinner sprechen, weil das hat er wirklich herausragend gemacht. Und ich habe nach einem Satz, habe ich gedacht, ja gut, Jannik Sinner macht hier ganz normalen Job, hat in der ersten Runde gegen Jannik Hanfmann gewonnen, 7-5, 6-3. Und dann hat sich Bublik in einen Rausch gespielt. Er hat das erste Break im zweiten Satz gebraucht und von dem Moment an hat er nicht mehr zurückgeschaut, hat bei seinen eigenen Aufschlagspielen absolut dominiert und hat dann Jannik Sinner immer wieder vor solche Probleme, ich sag mal, vor Kreativitätsprobleme gestellt, weil Jannik Sinner konnte nicht seinen Rhythmus durchziehen, wurde immer wieder dazu gezwungen, andere Mittel und Wege einzusetzen und das hat nicht geklappt in seinem zweiten Match auf Rasen in diesem Jahr.
Ja, und vor allem hat Bublik 8 von 9 Breakbällen abgewehrt. Mhm. Und das ist natürlich total entscheidend gegen jemanden wie Sinner, der so ein konstant hohes Niveau bringt. Und das war jetzt die erste Niederlage für Sinner quasi in einem Jahr gegen einen Spieler, der nicht Carlos Alcaraz heißt. Also es braucht schon ein gewisses Grundniveau, um ihn zu schlagen. Und das ist hier A, hinter dem Aufschlag gekommen und B, weil Bublik dann auch super effizient war. Denn normalerweise nutzt Sinner gegen die allermeisten Spieler seine 1, 2, 3, 4 Chancen, zieht das mit 6, 4, 6, 4 durch und dann ist es das auch gewesen. Und dass Bublik da quasi zwischengehen konnte und ihn ja auch auf verschiedenste Arten und Weisen dann so ein bisschen malträtieren konnte, das lag einerseits sicherlich an den Umständen, weil Sinner hat es ja hinterher auch gesagt, so ein bisschen ist das French Open Match noch drin, aber andererseits eben auch, weil er dieses kontrollierte Risiko gegangen ist. Also alleine diese tiefen Returns, die Angriffe die Linie entlang und dann eben, wie toll er hinter den Breakbällen gespielt hat, das sind dann so die kleinen Sachen bei einem hohen Grundniveau, die man nach oben drauf machen muss, um Sinner zu besiegen und es gelingt den allerwenigsten. Hier hat es für Bublik geklappt und klar, wäre schon spannend, das in Wimbledon zu sehen. Da wäre Sinner der Favorit, aber unterhaltsam wäre es sicherlich.
Das auf alle Fälle. Alexander Bublik hatte im Finale gegen Daniil Medvedev gewonnen. Und der hat sich hier ins Gespräch gebracht, auch zu den vielleicht Top-10-Favoriten in Wimbledon zu gehören. Es wäre eigentlich sein Titel gewesen, weil er hat diesen Titel noch nie gewonnen. Und wir wissen ja, dass er seine Titel alle nur ein einziges Mal gewinnt. Und eigentlich wäre er hier in Halle dran gewesen. Vor allen Dingen nach dieser Woche. Erste Runde gegen Daniel Altmaier, dann gegen Quentin Alice, dann gegen Alex Mikkelsen und dann im Halbfinale gegen Alexander Zverev, was ein ganz, ganz enges Match war. 3 Stunden, 7-6, 6-7, 6-4. Hatte im Finale dann gegen Bublik fast keine Chance, 3-6, 6-7 und wurde auch so ein bisschen wieder daran erinnert, dass er nicht diesen Endschlag momentan hat, also diesen Finalschlag. Er hat wenig Winner mit der Vorhand gespielt. Er kann mit der Rückhand nach wie vor dominieren. Er hat einen super Return, aber mit der Vorhand ist es nach wie vor ein Problem. Das kann er ein bisschen verstecken auf dem Rasen, weil er die Vorhand relativ glatt durchzieht und der Ball dann einfach so glatt wegrutscht. Aber man hat es mal wieder gesehen, dass er in der Vorhand nach wie vor angreifbar ist. Und trotzdem, finde ich, hat er sich in eine gute Rolle gespielt für Wimbledon.
Ja, war letztes im Halbfinale dort, war vor 3 oder 4 Jahren im Halbfinale. Also genau die Art von Spieler, die irgendwann Wimbledon gewinnt. Irgendwo in ihren späten 20ern, immer oben dabei gewesen, über die Jahre genug Erfahrung gesammelt. Belag kommt ihm und seinem flachen Spiel entgegen. Also ich bin mir sicher, er spielt seine Rückhand lieber auf dem Rasen, als es Zverev tut. Der mag es garantiert, wenn es höher abspringt. Und da muss man sagen, hat er 2, 3 Matches auch richtig gut serviert. Das hat ja gefehlt in den letzten 2 Jahren. Und hier hat er vor dem Finale nur einen Break zugelassen, hat sich ja auch aus den meisten engen Situationen gegen Zverev raus serviert. Also an sich war es eine sehr gute Woche. Für ihn wahrscheinlich frustrierend, dass er gegen den Spieler, gegen den er eine 7-0-Bilanz vorher hatte, in Form von Bublik dann das Finale am Ende verliert. Allerdings für mich eben Best of Five, sicherlich Top 5 Favorit in Wimbledon. Da wäre jetzt, glaube ich, keiner super überrascht, wenn er den Titel holen würde. Vermutlich müsste Straw ein bisschen auseinanderfallen, aber für mich hinter den beiden oder hinter den 2,5 Top-Favoriten, wenn wir jetzt mal Djokovic dazu nehmen, sicherlich in der nächsten Reihe zu finden.
Daniil Medvedev hat im Halbfinale gegen Alexander Zverev gewonnen. Der hat hier das Halbfinale erreicht. Letzte Woche in Stuttgart das Finale erreicht. Dort hatte er gegen Taylor Fritz verloren. Hat also jetzt innerhalb von 7 Tagen gegen 2 der Gegner gespielt, gegen den er momentan gar nicht so gerne spielt. Gegen Taylor Fritz hat er in 2 Sätzen verloren. Hier hat er 7-6 oder 6-7, 7-6, 4-6 verloren. An sich war es für ihn, glaube ich, jetzt eine gute Rasenvorbereitung. Er hat hier gegen Marcus Giron gewonnen, dann gegen Lorenzo Sonego ein ganz enges Match. 7-6 im dritten, wo er zwischendurch dann auch nochmal zur Toilette musste, um sich zu übergeben, gleich zu Anfang des Matches. Dann gegen Flavio Cobolli gewonnen, 6-4, 7-6 und dann hatte er dieses ganz knappe Match, wo er gegen Medvedev schon 3 Matchbälle abgewehrt hatte im zweiten Satz, da nochmal zurückkam und dann einmal seinen Aufschlag verlor im dritten und dann keinen Break mehr holen konnte gegen Medvedev. Ich glaube trotzdem, dass Zverev nicht unzufrieden ist mit dieser Vorbereitung.
Nein, ich meine, er wird zumindest tief in sich drin auch schon realistisch genug sein, dass er nicht zu den Favoriten in Wimbledon dazugehört. Ihm kommt der Belag nicht so entgegen, wie es zum Beispiel bei Medvedev der Fall ist. Und er muss dort erwarten, irgendwie ab dem Achtelfinale auf Gegner zu treffen, die ihn schlagen können und in den meisten Fällen auch schlagen werden, wenn es eine bestimmte Art von Gegner ist. Und er, glaube ich, hat noch nie das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Das ist vielleicht ein realistisches Ziel, wenn er nicht zum Beispiel in der dritten Runde auf einem Bublik hier trifft. Und mit dem Titel hat er am Ende wahrscheinlich nichts zu tun. Aber da kommen die größeren Chancen auch eher in New York. Und er wird gucken wollen, dass er sich ziemlich teuer verkauft. Ich bin mir sicher, er wird in der Pressekonferenz vorher sagen, dass er sich irgendwie zu den Favoriten mitzählt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich tief in sich drin auf Augenhöhe mit denjenigen sieht, die in Wimbledon in den letzten Jahren dort zum Besten gehörten.
Das wird meine erste Frage sein. Also ich hoffe, ich bekomme die erste Frage. Letztes Jahr hat er nämlich gesagt, vor dem Turnier, er fühle sich zum ersten Mal auf Augenhöhe mit den Favoriten bei dem Turnier. Wie es denn dieses Jahr ist, das habe ich mir fest vorgenommen als erste Frage. Naja.
Ja, er muss dafür natürlich einigen echt aus dem Weg gehen.
Ja.
Und es sind halt mittlerweile wirklich einige. Was ist es jetzt hier gegen Medvedev? Irgendwie 10 der letzten 12 verloren, gegen Fritz die letzten 6 verloren. Sinner auf Rasen kann ich mir kaum vorstellen. Alcaraz würde ihn wahrscheinlich besiegen. Djokovic würde ihn besiegen, da haben wir schon 6 Spieler. Und er ist auf dem Rasen wesentlich verwundbarer als jetzt zum Beispiel auf dem Sand. Da springt der Ball ihm perfekt in seine Hitting Zone rein. Da kann er halt auch mal hinter der Grundlinie sitzen. All das sind Sachen, die sind in Wimbledon so nicht möglich. Und von daher, da muss er, auch wenn er was nach außen sagt, wahrscheinlich nach innen ein bisschen realistischer sein. Und dann hatten wir so bei den French Open drüber gesprochen. Er wird sich im Sommer die ganze Sache wohl mal angucken und überlegen, wie geht's weiter. Denn ich sag mal, die Chance relativ hoch, dass einer von Sinner, Alcaraz wieder Wimbledon gewinnt, dass sie dann schon 7 der letzten 7 Grand Slams zusammen gewonnen hätten. Und dann muss sich der Rest irgendwann überlegen, wenn sie Grand Slam-Titel gewinnen wollen, wie sie daran gehen.
Er ist momentan halt über das gesamte Jahr gesehen klare Nummer 3.
Boah, klar nicht. Er hat das Australian Open Finale, aber ich würde sagen, er ist in so einer Gruppe zwischen 3 und 10 drin. Unter Umständen ist er da der Beste drin, außer bei den Grand Slams, das ist Djokovic vor ihm vermutlich, aber er ist ein Stück von denen oben entfernt und das ist das Einzige, was für ihn zählt.
Genau. Alexander Zverev, hier im Halbfinale ausgeschieden. Auch im Halbfinale ausgeschieden ist Karen Khachanov. Über den würden wir wahrscheinlich relativ wenig sprechen, wenn er nicht hier ins Halbfinale gekommen wäre. Zizou Bergs, Félix Auger-Aliassime und Thomas Martin Echeverry besiegt und dann hat er ganz knapp, er hätte fast gegen Bublik gewonnen, 6-4, 6-7, 4-6 verloren. Karen Khachanov wird auch zufrieden mit diesem Turnier sein.
Ja, bis zum Ende des Halbfinals 8 Breakbälle zugelassen, nur 2 im Halbfinale zugelassen, allerdings 1 Break kassiert, das war dann das entscheidende Break. Ja, wir haben schon so häufiger gesagt, er ist wirklich ein bisschen die Light-Variante von Zverev. Ähnliche Stärken, ähnliche Schwächen. Bei Wimbledon denke ich natürlich immer zuerst an das Match gegen Sebastian Korda. Da komme ich irgendwie nicht drüber hinweg, dieses Break-Festival im 5. Satz und vielleicht erwischt er eine tolle Auslosung und kommt weit, aber er fühlt sich so ein bisschen an, als sei er Teil einer unter Umständen 9 verlorenen Generation. Wir hatten schon mal eine im Tennis, werden das wahrscheinlich erst in 1-2 Jahren sagen können, ob die Medvedev-Zverev-Tsitsipas-Generation im Endeffekt auch dazu geworden ist. Und er fühlt sich da halt irgendwie wie die 2. oder 3. Reihe dieser Generation an. Und hey, vielleicht haut er irgendwann mal einen raus. Ich glaube es allerdings eher nicht.
Jedes Mal in der Rasensaison erinnerst du mich an dieses Match Karen Khachanov gegen Sebastian Korda und jedes Mal vergesse ich es wieder über das Jahr und jedes Mal muss ich wieder dran denken und krieg schon wieder Schweißausbrüche.
Na, ich habe es heute gesehen, als ich geschaut habe. Wir sprechen gleich noch darüber, wer die Wildcards für Wimbledon bekommen hat. Und ich habe gesehen, dass Korda rausgezogen hat. Und ich erinnere mich, Korda hat mal vor 2-3 Jahren in Queens sehr gut gespielt und sich auch zum Mitfavoriten bei Wimbledon erklärt, ist dann kläglich, glaube ich, in der ersten Runde rausgeflogen. Und bei kläglich fielen mir dann halt eine Assoziationskette wieder das Match gegen Radjanov.
Wie gesagt, kalter Schweiß hier auf meinem Körper hier nach diesem Match, beziehungsweise wenn ich an das Match denke. Lass uns da gerade noch über einen Spieler sprechen, der einen Neuanfang wagt. Stefanos Tsitsipas. Der hat gegen Luciano Dardiri 6-4, 3-6, 7-6 gewonnen. Dann hat er gegen Alex Mickelson 6-7, 5-7 verloren. Neuanfang, weil Goran Ivanišević war in seiner Box. Ivanišević kann auch nicht zaubern, wird nicht in einer Woche einen Rasenspezialisten aus Stefanos Tsitsipas machen und trotzdem sah das noch nicht so richtig nach einem Fortschritt aus bei Tsitsipas.
Ja, und Alex Mickelson ist 20 und das ist die Generation, die jetzt droht, die Next-Gen-Generation da wegzudrücken und selber die Plätze in den Top 10 zu übernehmen. Und wenn Tsitsipas noch irgendwas erreichen will, dann muss er sich nochmal vor diesen Spielern platzieren. Wahrscheinlich wird er dazu wirklich seinen Aufschlag wiederfinden müssen. Und da hat er dann jetzt den richtigen an der Seite. Und dann kann es ja eigentlich nur über Offensivtennis laufen. Mal gucken. Also wir können ihn jetzt noch nicht ganz bewerten auf dem Rasen. Auf der anderen Seite, auf den US-Hardcourts hat er auch nie einen großen Erfolg gehabt. Mal gucken, wie lange die beiden das zusammen machen und was so die realistischen Ziele sind. Weil er ist, glaube ich, nicht mehr in den Top 20 der Weltrangliste, ne?
Ich gucke nochmal nach. Nein, ist er nicht. Nein, er ist im Moment.
Das ist natürlich schon krass, ne? Wie 26. schnell, ja, wie schnell der weggerutscht ist, ne?
Ja. Das war das Turnier in Halle. Das hat nämlich Alexander Bublik gewonnen. In London gab es einen deutlich erwarteteren Ausgang. Das Turnier hat nämlich Carlos Alcaraz gewonnen. Und ja, er hat sich sehr, sehr schwer getan. Gegen Adam Walton in der ersten Runde 6-4, 7-6. Dann gegen Jaume Munar. Das hätte er ganz, ganz gut auch verlieren können. 6-4, 6-7, 7-5. Ich habe das Match kommentiert. Und das war eine ganz knappe Kiste für Alcaraz.
Das ist der zweite Satz, ne?
Ja. Also, der hat 100 Minuten gedauert, der zweite Satz. Dann gegen Arthur Rinderknecht hat er 7-5, 6-4 gewonnen. Im Halbfinale gegen Roberto Bautista Agut 6-4, 6-4. Und dann in drei Sätzen gegen Jerzy Lehecka. Und Jerzy Lehecka hätte auch seine Chancen hier zu gewinnen. 7-5, 6-7, 6-2 am Ende. Alcaraz geht als Titelträger hier durch und er wird sich denken, das ist eine super Woche. Aber er ist dann schon auf dem Drahtseil so ein bisschen rumgelaufen.
Ja, es fällt halt wirklich die Geschichte mit den Aufschlägen auf. Ich mache hier noch mal ganz kurz. Genau, in den letzten drei Matches nur einen einzigen Breakball zugelassen. Also wenn er das jetzt natürlich gedenkt durchzuziehen auf dem Rasen, dann können alle anderen einpacken. Also dann ist vorbei und krasse Assquoten gehabt vom Viertelfinale an. Sind jetzt natürlich nicht die allerbesten Gegner gewesen, aber es ist der fehlende Puzzlestein im Alcaraz'schen Spiel, dass er einen Aufschlag hat, der nicht Top Ten ist und der manchmal ganz gut platziert ist, dem aber sonst relativ viel fehlt. Und wenn der jetzt hier irgendwas in sich findet, ich bin mal noch ein bisschen skeptisch, aber wenn er es in sich findet und dann das andere nach Wimbledon mitbringt, ja, dann geht er wahrscheinlich sehr schnell zum Titel durch. Aber der Rest des Spiels hat vielleicht eher so darauf hingedeutet, was wir auch immer auf dem Sand gesehen haben. Da hat er sich mit der Zeit reingearbeitet und er wird natürlich auch in den ersten Runden von Wimbledon die Zeit haben, sich reinzuarbeiten. Und ja, ich meine, wer würde gegen ihn wetten im Moment in den ganz großen Matches hinten raus? Vermutlich niemand. Und wenn, kommt die Überraschung, denke ich, eher in den ersten Runden oder Sinner besiegt ihn. Ist schon krasse Position, in die er sich da manövriert hat. Was sind das? 7 Finals in Folge?
18 Matches jetzt in Folge. Der letzte, den ihn besiegen konnte, war Holger Rune in Barcelona.
Ja, der würde das auch nicht so häufig wahrscheinlich schaffen. Also schon ziemlich beeindruckend, was da passiert ist seit dem Sunshine Double.
Ja, es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Das Sunshine Double, da können wir nochmal gerade drauf gucken. Das war im Sunshine Double hat er in Miami in der ersten Runde gegen David Goffin verloren und im Halbfinale in Indian Wells gegen Jack Draper. Und in Doha hatte er vorher gegen Jerzy Lehecka verloren, gegen den er hier heute gewonnen hat im Finale. Und Carlos Alcaraz ist im Moment wirklich enorm, enorm gut und hat sich so ein bisschen vom Wettbewerb abgesetzt. Und du hast es gesagt, wenn der Aufschlag so kommt, wie er hier im Queen's Club gekommen ist, zusätzlich zu dem zusätzlich zu dem, was dort passiert, mit seinem anderen Spiel und wie er sich, mit welcher Selbstverständlichkeit er jetzt dann auch unterwegs ist. Da wird auch Yannick Sinner so das ein oder andere Schweißtränchen vergießen.
Ja, wenn ich jetzt hier mal gerade gucke, 2 seiner 4 höchsten Assraten kamen in der letzten Woche. Dann das dritte angesprochene Match ist ja auch noch in den Top 10 drin. Also das ist natürlich, also das wäre am Ende vermutlich der wirklich alles entscheidende Stein. Warte mal ab. Das hat er in seiner Karriere bisher nicht gezeigt, dass er da richtig Konstanz in den Aufschlag reinbekommt. Und er wird jetzt nicht in Ibiza irgendein Wundermittel gefunden haben. Also ich würde jetzt eher mal einem glücklichen Zufall zuschreiben. Aber er haut natürlich schon zwischendrin auch von der Grundlinie immer wieder spektakuläre Sachen raus. Es ist super unterhaltsam. Er war ja ganz klar auch der große Star in London und reist auch als der große Star nach Wimbledon. Und es fühlt sich so an, obwohl Sinner die klare Nummer 1 ist, dass er im Moment der Herausforderer ist und dass Alcaraz eigentlich der König ist.
2 Sachen zu deinem Satz über Ibiza. Erster Satz, Alcaraz hat gesagt, er feiert nicht mehr so viel, weil er jetzt älter geworden ist. Und ich denke, Carlos, bitte, hä? Das kann nicht wahr sein. 2. Satz, hoffentlich holen wir diesen Satz von dir, sollte er kein Wundermittel in Ibiza gefunden haben, nicht in 5 oder 6 Jahren nochmal raus aus der Mottenkiste.
Wenn es über Sinner geht, dann hören wir es bei News Open.
Ja. Ach ja, ja. Carlos Alcaraz hat das Turnier gewonnen gegen Jerzy Lehecka. Der hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt. Und er hat einen sehr guten Aufschlag gehabt, eine sehr gute Aufschlagswoche in dieser Woche. Und er hat meiner Meinung nach gezeigt, er ist nicht unbedingt der Spieler, der alle vom Platz schießt, aber mit so einem Allround-Spiel, was Jerzy Lehecka hat, kann man auch sehr viele Erfolge feiern. Es war nicht die größte Konkurrenz. Er hat Alex de Minaur in der ersten Runde besiegt, dann Gabriel Diallo, der vorher in der Woche das Turnier in Zertogenbosch gewonnen hatte, dann gegen Jacob Fernley und dann hat er allerdings ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt, als er Jack Draper besiegt hat im Halbfinale. Mit dieser Art von Spiel, mit diesem Allround-Spiel, mit diesem, man kann nichts in irgendeiner Weise übergut, aber sehr, sehr viele Dinge sehr gut, glaube ich, hat er eine wirkliche Chance, auch vielen Leuten Kopfschmerzen zu bereiten beim Turnier in Wimbledon.
Ist er gesetzt?
Ja.
Ja, okay. Immerhin. Hm? Aber ich glaube auch irgendwo zwischen 25 und 32, ne?
25.
Also schöne Grüße an die Top 8.
Ja,
ist halt super geradlinig und bewegt sich gut, steht richtig zum Ball und hat natürlich bei Grand Slams noch nicht so die ganz großen Erfolge erzielt, aber wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn er da irgendwie einen von den Top 8 rausnehmen könnte. Er wird jetzt vermutlich nicht das Finale in Wimbledon erreichen, das wäre jetzt schon sehr überraschend, aber es deutet sich schon, wenn er verletzungsfrei bleibt, eine ziemlich gute Top 20 Karriere an. Und ich finde, er hat jetzt nicht so die krasse Ausstrahlung, deswegen nimmt man ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht so spektakulär wahr, aber es ist schon einfach, eben geradlinig, schnörkellos, zieht es einfach durch, wird wahrscheinlich jedes Jahr so 3, 4, 5 richtig gute Turniere haben und in der Theorie hat er natürlich ein Spiel für Wimbledon. Also wenn wir jetzt mal gucken, wer noch im Halbfinale war, Bautista gut, nicht ganz ähnlicher Spieler, aber vielleicht so ein bisschen ähnlicher Typ, ein bisschen ähnlicher Karriereverlauf, dann warum soll er das nicht mal irgendwann schaffen, da auch ins Halbfinale zu kommen?
Oh Mann, als hättest du gerade Thomas Berlich beschrieben. Und Thomas Berlich, da müssen wir einmal ein bisschen Abbitte leisten, weil der hat eine wirklich große Karriere gehabt. Leider zu den Hochzeiten der Big Four. Aber wenn du den so beschreiben würdest, ohne den Namen davor zu sagen, hätte man große Schwierigkeiten gehabt, zu unterscheiden, ob es über Thomas Berlich oder Jerzy Lehecka war. Weil ich sehe in Jerzy Lehecka auch sehr viel von Thomas Berlich. Die beiden haben ja früher sogar zusammengearbeitet, bis Berlich dann gesagt hat, er wird jetzt Davis Cup Kapitän.
Ja, ich meine, wenn er die Karriere noch hinbekommt, ja, dann muss er noch ein bisschen Gas geben. Aber klar, sind wir ehrlich, Berlich natürlich auch nicht der größte Charismatiker vor dem Herrn gewesen. Das passt dann. Und wahrscheinlich würde Berlich heute auch so eine Frisur tragen wie Lehecka. Also bin ich mir relativ sicher.
Berlich habe ich das erste Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. 2005, als ich zum ersten Mal in Wimbledon war, als Zuschauer damals, habe ich Berlich zusammen mit Florian Mayer auf dem alten Court 19 noch gesehen, den es jetzt nicht mehr gibt.
Das ist das Jahr, wo er dann auch Paris-Bercy gewonnen hat und alle gedacht haben, jetzt ist er das nächste große Ding.
Ja, ja.
Aber immerhin mal ein Wimbledon-Finale erreicht, oder?
Ja, ja. War allerdings grotesk chancenlos gegen die Big Four in seiner Karriere. Ja, das war unser kleiner Ausflug in die Mitte der Nuller oder Ende der Nullerjahre. Jiří Lehečka hat hier das Finale erreicht. Über Bautista Agut müssen wir allerdings auch nochmal sprechen. Roberto Bautista Agut, auch schon mal im Halbfinale in Wimbledon gewesen, hat sich hier durchgefräst gegen Nuno Borges, gegen Jakub Menschik, gegen Holger Rune, immer in drei Sätzen gewonnen und dann gegen Carlos Alcaraz verloren. Er ist 37 und er wird nicht mehr ins Halbfinale in Wimbledon kommen, da lege ich mich jetzt fest. Aber mit seinem Spiel, ich glaube, dem macht das noch richtig Spaß, auf dem Rasen zu spielen.
Ist auch sein bester Belag. Also ja, immer jemand, der den flachen Absprung gemacht hat, der den Ball super gut verteilen konnte, der eine richtig gute Übersicht und Antizipation hat. Und ich habe das Gefühl, der lebt aber auch für diese 4 Wochen Rasentennis, ja, die noch so übergeblieben sind. Und für ihn natürlich ein toller Moment, hier nochmal ein Halbfinale zu erreichen. Mein wäre natürlich spektakulär gewesen, wenn er uns hier noch den Feliciano Lopez gegeben hätte, der auch nochmal im hohen Alter da was geschafft hat. Und ich meine, wir hatten doch, wer war es denn von den Schweden, der 2-7 auch nochmal mit 37 oder so damals ins Halbfinale. Ja, genau, das wäre da was, wenn er das auch nochmal schafft, aber ich glaube es auch nicht.
Eins gerade noch, Carlos Alcaraz hat seinen 4. Rasentitel gefeiert. Den 4. Rasentitel hat Rafael Nadal mit 29 gefeiert und gerade wo du ihn erwähnt hast, Deliciano Lopez hat den mit 37 erreicht, damals auch im Londoner Queen's Club. Ne? Und da hat er mit Andy Murray sogar noch, glaube ich, doppelt gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, Hey, wäre jemand überrascht, wenn Alcaraz irgendwie 6 Titel hier und den Wimbledon jeweils holt?
Nee.
Eher nicht.
Ja. Jack Draper, den müssen wir auch noch ansprechen. Jack Draper wird jetzt ab der nächsten Woche sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sollte nicht Emma Raducanu oder Katie Bolter zu einem großen Lauf ansetzen in der Frauenkonkurrenz.
Oder doch mit Alcaraz zusammen sein?
Sie werden bei den US Open zusammen Mixed spielen und sie war jetzt in London.
Nein, es ist auch nicht ernst gemeint. Ich habe auch immer eher gedacht, dass Alcaraz irgendwann Coco Gauff heiraten wird. Aber sagen wir so, die Kampagne ist schon ganz gut gelauncht worden für dieses etwas schräge Turnier bei den US Open, das Mixed-Turnier. Auf einmal habe ich das Gefühl, alle pushen es dahin, ob sie nicht zusammen sind. Garantiert werden das die Boulevardzeitungen eine Woche lang jetzt in Großbritannien durcharbeiten.
Ansonsten konzentrieren sich aber die Schlagzeilen auf Jack Draper und der wird dieses Turnier so ein ganz kleines bisschen bestimmen in Wimbledon. Und er wird es mit Leistungen unterstreichen müssen. Er hat hier so ein bisschen als das Gesicht dieses Turniers, hat er es unterstützt. Hat gegen Jenson Brooksby in der ersten Runde gewonnen, dann ein ganz enges Match gegen Alexei Popperin gewonnen, dann ein ganz knappes Match gegen Brandon Nakashima gewonnen und dann hat er gegen Jiří Lehečka in 3 Sätzen verloren. Es war nicht immer zu 100% überzeugend und ich hatte das Gefühl, dass der Boden in Queens, im Londoner Queen's Club, so ein bisschen sein Spiel etwas wegnimmt, dass er vielleicht etwas stumpfer ist, dass er nicht so mit seiner Vorhand dominieren kann, mit diesem Aufschlag, mit dem Slice-Aufschlag nach außen. Ich traue ihm nach wie vor einen ganz, ganz tiefen Run in Wimbledon zu, gerade dann auch unterstützt vom Publikum, aber zu 100% überzeugt war ich noch nicht. Du?
Nö. Und ich bin wirklich gespannt, weil wir haben eine bisschen ähnliche Situation letztes Jahr gehabt, war noch nicht so weit vorne in der Weltrangliste, hatte ja aber Alcaraz besiegt und hat dann Wimbledon ziemlich kläglich gegen Cameron Norrie verloren. Und ich hatte das Gefühl, er konnte mit der Drucksituation nicht umgehen und der Druck wird super hoch sein. Also unter Halbfinalteilnahme wird aber von vielen Zeitungen und vielen Medien eher als Enttäuschung empfunden werden. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob er das wirklich liefern kann. Er hat ein tolles Spiel für den Rasen, aber für mich ist die Form nicht mehr so da wie im Frühjahr. Und er wird vermutlich fast immer dieses Abendmatch auf die BBC bekommen und dann viel Spaß beim Umgehen mit diesem Druck. Also lass ihn mal gegen Bublik irgendwie spielen.
Genau,
dann,
genau. Ja, ja. Und dieses Jahr ist keine EM oder WM, sodass sich der Fokus vielleicht auf das englische Fußballteam da konzentrieren kann. Club-WM interessiert, glaube ich, auch in England kaum jemanden. Es ist eine Geschichte, der Fokus ist dieses Jahr sehr stark auf ihm. Andy Murray konnte damit umgehen ab 2012. Er brauchte auch ein paar Jahre. Tim Henman ist jedes Jahr daran zerbrochen, auch wenn er ein paar Halbfinals hatte. Aber das ist schon etwas Spezielles in England und in Großbritannien. Und ob Jack Draper damit umgehen wird, ich weiß es nicht. Ich bin hochgespannt drauf. Ich freue mich sehr auf seine Auftritte dort in Wimbledon. Ich hoffe, er kann es unterstützen, weil gnädig ist die britische Presse dann auch eher selten. Der Guardian vielleicht.
Ja, vor allem der Guardian-Schreiber.
Genau, der ist gnädig.
Taucht auch lustigerweise in den Fernsehbildern auf.
Ja, habe ich gesehen.
Ja, also ich sag mal, wenn es läuft, dann mache ich hier mal die Vorhersage, wirst du auch einen Sportschau-Artikel über ihn schreiben, weil dann wird es super viel Aufmerksamkeit geben. Aber wenn es nicht läuft, dann kann es halt auch wirklich schon am ersten Donnerstag vorbei sein. Halte ich für fast die größte Spannbreite von den Top 8 bei den Herren, was hier bei ihm möglich ist.
Ja, wir werden es sehen. Allerdings hier diese Woche war schwierig für ihn. Er hat sich durchgebissen bis ins Halbfinale gegen Jiří Lehečka. Das war schon so eine kleine Enttäuschung, dass er das Match verloren hat. Carlos Alcaraz hat das Turnier im Londoner Queen's Club gewonnen. Und eins wollte ich noch gerade sagen, dass dadurch, dass das Turnier jetzt diese Woche quasi die zweite Woche war des Queen's Clubs, weil letzte Woche ja die Frauen gespielt hatten, vielleicht lag es auch an dem Court, der schon relativ abgespielt war. Ich meine, er war nach wie vor exzellent aufbereitet, aber man hat schon gesehen, dass er so ein bisschen abgestumpft war. Und wir haben früher immer darüber gesprochen, wenn Rafael Nadal die ersten 2-3 Runden übersteht, wo der Boden noch sehr, sehr rutschig ist, dann kann er weit kommen. Vielleicht war es auch einer der Gründe, warum Jack Draper so ein bisschen Probleme hatte in dieser Woche.
Nee, ich war auch total gespannt, wie sie es machen. Ob sie irgendwie doch noch einen neuen Court herbeifahren können oder so. Aber sie haben es durchgezogen, fand ich jetzt auch gut. Und es gibt auf jeden Fall Spieler, denen der Belag dann richtig gut liegt. Ich würde auch einen Alcaraz dazu zählen, der glaube ich auch eher in der ersten Runde als im zweiten Runde als im Halbfinale ausscheiden wird. Und Draper, tja, das ist sicherlich bei den Herren die erstmal interessanteste Geschichte abseits der großen zwei, was mit ihm passieren wird während dieser 2 Wochen in London.
Eine Nachricht habe ich noch aus Halle vergessen. Kevin Kravitz und Tim Pütz an 1 gesetzt haben in der ersten Runde gegen ihre München-Bezwinger André Jiránčan und Sam Verbeek gewonnen. Dann gegen Karen Khachanov noch und Alex Mikkelsen. Dann gegen Francisco Cabral und Lukas Miedler. Und im Finale haben sie gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori gewonnen mit 6-3, 7-6. Ihr erster Titel in diesem Jahr. Und sie haben sich in die Top-Favoritenrolle in Wimbledon gespielt.
Ja, und Paulini und Irani haben das Finale in Benin verloren. Ich habe aber nicht gesehen, gegen wen. Ich habe nur gesehen, dass sie verloren haben.
Also. Olivia Nichols und, warte, das müssen wir gerade noch eruieren. Teresa Michalikova, 6-10 im Match-Tiebreak haben Irani Paolini verloren.
Warten wir mal ab. Auch Paolini hat durchaus was zu verteidigen in London.
Einiges, ja. Es war auch kein guter Auftritt gegen Onstrabur diese Woche. Die Wildcards sind verteilt worden für Wimbledon in der nächsten Woche und sie sind traditionell an sehr, sehr viele Briten gegangen, wobei traditionell ist vielleicht zu viel gesagt. Früher gab es eine größere Auswahl auch an Nationen. In diesem Fall haben 8 Männer aus Großbritannien eine Wildcard bekommen, unter anderem Daniel Evans. Arthur Ferry war der letzte, der eine Wildcard bekommen hat bei den Herren in der letzten Woche. Bei den Damen gibt es eine Nicht-Britin, die eine Wildcard bekommen hat. Petra Kvitova nämlich. Die hat so ein bisschen die Veteraninnen Wildcard bekommen. Ansonsten Jodie Burridge, Harriet Dart, Frances, Fran Jones, Hannah Klugman und Heather Watson hat noch eine bekommen. Kaum Überraschung, aber auch die Briten halten jetzt ihre Wildcard zusammen.
Ja, und was mit unserer Französin passiert?
Louise Boisson hat keine bekommen.
Komisch, ja? Nicht mal für die Quali. Vielleicht wollte sie keine, aber schon überraschend. Auch überraschend, dass Heather Watson immer noch Wildcards bekommt, aber ich würde vermuten, dass es in den nächsten Jahren schon noch mal mehr Wildcards für Nicht-Briten und Britinnen geben wird. Sie haben jetzt natürlich im Moment eine wirklich talentierte Generation und hoffen, glaube ich, darauf, dass so mit einem 1-2 Läufen sie vielleicht noch den einen oder anderen die Top 100 reinspülen können. Aber normalerweise würde ich sagen, sind sie die offensten, was es angeht, Nicht-Briten und Britinnen Wildcards zu geben.
Im Herrendoppel gab es eine sehr schöne Wildcard für Billy Harris und Marcus Willis. Und da können wir auch nochmal in Erinnerung kramen. 2017 war es, als Marcus Willis, als ich glaube 972. der Weltrangliste, eine Wildcard bekommen, durch ein Pre-Turnier noch durchgespielt hat, dann durch die Quali durchgespielt hat, dann die erste Runde überstanden hat und dann auf dem Center Court gegen Roger Federer spielen durfte. Das war damals eine ganz große Geschichte. Marcus Willis versucht es auf der Challenger Tour im Doppel und hat jetzt eine Wildcard bekommen mit Billy Harris zusammen. Das ist eine schöne Geschichte.
Das Coca-Cola-Bärchen.
Genau. Das Coca-Cola-Snickers-Bärchen.
Ja. Also. Ja, aber mittlerweile super durchtrainiert und war auch schon relativ weit hoch in der Weltrangliste im Doppel. Also vielleicht gelingt ihm hier nochmal ein großer Lauf.
Es gab 3 Wildcard-Champions. Kannst du einen nennen, Janne?
Waren Murray und Dings damals?
Murray und Nielsen. Jonathan Murray und Frederik Nielsen, ja, im Doppel, 2012. 2001 Goran Ivanišević.
Ah, du, ich dachte jetzt nur im Herrendoppel.
Nein, Entschuldigung. Ach so, so schwierig wollte ich es auch nicht machen.
Irgendwer bei den Damen wird es auch geschafft haben.
2000 und 2002, die Williams-Schwestern.
Ah, okay. Ja, das macht Sinn.
Und Goran Ivanišević, wie gesagt, 2001 im Einzel der Herren. Das ist ja eine Geschichte, die heute noch gerne erzählt wird. Haben wir noch was? Ich glaube nicht mehr. Nee.
Glaube nicht. War da wieder ein Stündchen.
Ja, über eine Stunde. Am Freitag gibt es die Auslosungsvorschau. Ab dem Montag, so täglich wie möglich. Wir haben einige Termine schon, an denen Philipp keine Zeit hat. Vielleicht der ein oder andere Termin, an dem auch ich keine Zeit habe. Aber Kollege Lukas Zara aus Österreich hat sich schon zur Verfügung gestellt, hat schon gesagt, er sei dabei. Und vielleicht finde ich auch noch den einen oder anderen, mit dem ich über die Matches des Tages sprechen kann. Eine kleine Randnotiz von meiner Seite aus noch. Ich werde in der ersten Woche für Amazon Prime kommentieren und ansonsten für die Sportschau dort sein. Also es kann sein, dass es mal wieder Informationen gibt, die mir vielleicht untergehen und die in dem Podcast nicht besprochen werden, beziehungsweise im Podcast nicht ausreichend besprochen werden. Da werde ich jetzt schon mal um ein kleines bisschen Geduld wünschen und bitten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky. Bei Instagram und Threads könnt ihr uns im Moment nicht folgen, weil unser Instagram-Account ist gesperrt worden. Und ich weiß noch nicht, warum. Ich bin noch nicht drauf gekommen, warum das so ist. Deswegen ist auch unser Threads-Account gesperrt. Und das muss ich jetzt erstmal wieder freischalten. Also im Moment nur bei Blue Sky zu folgen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, dieses Projekt Chip and Charge, könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.